Ja, Predigttext ist heute zu finden in Galater 2, die Verse 1 bis 10. Ganz kurzer Überblick. Also der Galaterbrief handelt von dieser Freiheit in Jesus durch Gnade. Und Paulus kämpft energisch mit diesem Galaterbrief gegen falsche Lehre, die aus einer Mischung von Gesetz und Gnade war. Und diese geistliche Freiheit für Paulus war wichtiger als Anerkennung. Und Paulus war bereit, für diese Freiheit wirklich durch den Gnade Gottes zu kämpfen. Ich möchte gerne jetzt hier vorlesen, das ist im Galaterbrief 2, die Verse 1 bis 10. Als Überschrift steht bei mir: Paulus von den anderen Aposteln anerkannt. Erst 14 Jahre später bin ich zusammen mit Barnabas wieder nach Jerusalem gekommen. Auch Titus nahm ich mit. Gott selbst hatte sich mir offenbart und mir den Auftrag zu dieser Reise gegeben. In Jerusalem habe ich erklärt, welche Botschaft ich den Menschen aus anderen Völkern verkünde. Ich trug diese der versammelten Gemeinde vor und in einem weiteren Gespräch ihren führenden Männern. Denn ich wollte vermeiden, dass meine Arbeit abgelehnt wird und alle meine Mühe vergeblich ist. Alle Verantwortlichen stimmten meiner Arbeit zu. Nicht einmal von Titus, meinen griechischen Reisebegleiter, verlangte man, sich beschneiden zu lassen. Die Frage der Beschneidung wäre überhaupt nicht zum Problem geworden, hätten sich da nicht einige sogenannten Christen hinter meinem Rücken in die Gemeinde eingeschlichen. Sie hegten ein tiefes Misstrauen gegenüber der Freiheit, die uns Christus schenkt, und wollte uns wieder dem jüdischen Gesetz auf- oder unterwerfen. Aber wir haben ihnen keinen Augenblick nachgegeben und ihnen keinen einzigen Punkt zugestimmt. Denn für uns ist nur eins wichtig: dass euch die Wahrheit der rettenden Botschaft erhalten bleibt. Die verantwortlichen Männer in der Gemeinde haben mir jedenfalls keine Vorschriften gemacht. Im Übrigen ist es mir ganz unwichtig, was sie früher einmal waren. Denn Gott schaut nicht auf Rang und Namen. Diesen Leitern der Gemeinde ist klar geworden, dass Gott mir diesen Auftrag gegeben hat, den nicht-jüdischen Völkern die Botschaft von Christus zu verkünden, so wie er Petrus aufgetragen hat, sie den Juden zu bringen. Denn alle könnten sehen, dass meine Arbeit als Apostel ebenso von Gott bestätigt wurde wie dies des Petrus. Jakobus, Petrus und Johannes, die als die Säulen der Gemeinde gelten, hatten erkannt, dass Gott mir diesen besonderen Auftrag gegeben hat. Da gaben sie mir und Barnabas die Hand zum Zeichen unserer Gemeinschaft. Wir einigten uns, dass sie die rettende Botschaft wieder unter den Juden verkünden sollten und wir unter den anderen Völkern. Nur um eins haben sie uns gebeten: wir sollten die Armen in der Gemeinde von Jerusalem nicht vergessen. Und dafür habe ich mich auch immer eingesetzt. Dieser Ausschnitt aus Galater ist eigentlich eine Zusammenfassung von dem, was Paulus erlebt hat bei einem sogenannten Apostelkonzil in Jerusalem. Dieses Apostelkonzil können wir nachlesen in Apostelgeschichte 15. Aber hier erzählt Paulus mit seinen eigenen Worten, um den Galater zu zeigen, wie damals beschlossen worden ist. Nun, ich möchte diese Predigt in drei Abschnitte unterteilen. Ich nenne es erst einmal das private Beratungsgespräch, das wären die Verse 1 bis 2. Danach diese öffentliche Versammlung, das sind die Verse 3 bis 5. Und danach diese persönliche Bestätigung, die Verse 6 bis 10. Ich habe mir sogar so ein bisschen vorgestellt wie ein Theaterstück. Hat auch drei Akten, nicht wahr? Erste, zweite, dritte Akt. Denn ähnlich wurde es auch hier, empfinde ich, so beschrieben. Und wenn man ein Theaterstück richtig verstehen möchte, dann muss man auch natürlich die Darsteller ein bisschen dann da verstehen. Und deshalb möchte ich am Anfang ein bisschen uns Hintergrundwissen dazu geben. Nun, Apostel Paulus brauche ich, glaube ich, gar nicht vorzustellen. Seine Damaskus-Erfahrung ist uns hoffentlich allen bekannt. Allerdings sein Freund und auch Begleiter Barnabas ist vielleicht uns nicht allen ganz so gut bekannt. Denn er war der engste Mitarbeiter in diesem Zeitraum von Paulus. Als Paulus nach seiner Bekehrung einen kurzen Besuch in Jerusalem gemacht hat, war es Barnabas, der den Aposteln überredet hatte, Paulus überhaupt zu sehen. Die Apostel hatten tierische Angst gehabt vor diesem Mann, aber Barnabas trat für Paulus ein. Der Name Barnabas bedeutet sogar der Sohn der Ermutigung. Und Barnabas hat überall Menschen ständig ermutigt. Als damals das Evangelium zu den Heiden kam in Antiochien, wurde Barnabas hingeschickt, um den neuen Bekehrten im Glauben zu ermutigen. Kann man nachlesen, Apostelgeschichte 11. Barnabas war von Anfang an mit den Heiden Christen zusammen. Es war Barnabas, der sich auf die Suche gemacht hat, um Paulus zu finden und Paulus nach Antiochien zu bringen und dort als Pastor zu dienen. Apostelgeschichte 11, Vers 25. Und Barnabas war der Partner von Paulus auf der ersten Missionsreise. Nun, die zweite Person, die hier auch eine Rolle gespielt hat, war der Timotheus. Entschuldigung, der Titus. Der Titus war ein Heidenchristen, der zusammen mit Paulus zusammengearbeitet hat. Und offenbar wurde Titus durch diesen Dienst von Paulus zum Glauben geführt. Und Titus wurde sozusagen mit nach Jerusalem mitgenommen als ein Beispiel, so als ein Exemplar von einem Heidenchristen, der nicht vorher Jude war. Viele Jahre später war Titus als Gemeindeberater unterwegs. Überall, wo es Konflikte gab, wurde er dann hingeschickt. Unterwegs in schwierige Gemeinden, um dort wieder Ordnung zu schaffen. Und hier gibt es natürlich diese drei Säulen in der Urgemeinde, Petrus, Johannes und Jakobus. Petrus kennen wir, hoffe ich, der Apostel der Juden. Jesus gab Petrus den Schlüssel für seine Gemeinde. Petrus wurde gebraucht, am Pfingsten zu predigen, um die Gemeinde zu gründen. Petrus wurde gebraucht, den Heiligen Geist das erste Mal zu den Heiden nach Samarien hinzubringen. Und es war gleich, nachdem Gott Petrus diese Vision dreimal geschenkt hat, wo er überhaupt bereit war, diese Botschaft in den Heiden in den Haus der Offizier Cornelius zu predigen. Johannes wissen wir aus der Lieblingsjünger von Jesus. Aber der Jakobus, der hier genannt wird, dürfen wir nicht verwechseln mit dem Jakobus, der Jünger Jesu war. Denn der Jünger Jesu von Jakobus wurde getötet vom Herodes. Dieser Jakobus ist der Bruder von Jesus. Wir wissen, dass vor der Kreuzigung, dass die Brüder und Schwestern von Jesus nicht an Jesus geglaubt haben. Für manche von uns mag es ein bisschen überraschend zu sein, dass Jesus überhaupt Brüder und Schwestern hatten. Aber steht denn in der Bibel, dass in Johannes 7, die Verse 1 bis 5, dass die Brüder und Schwestern von Jesus gar nicht glauben wollten. Und das waren die leiblichen Geschwister damit gemeint. Aber wir sehen, dass nach der Auferstehung, dass etwas Radikales im Leben von diesem Mann Jakobus passierte, der Brüder. Es steht sogar in 1. Korinther 15, dass Jesus höchstpersönlich den Jakobus erschienen ist. Und das ist der Schreiber auch, im Jakobusbrief. Er war ein Jude und eine echte Jude. Und er hing sehr an seine jüdische Tradition. Zu der letzten Gruppe, die in diesem Theaterstück irgendwie mitspielt, sind diese falsche Lehrer. Diese Menschen waren Reiseprediger. Nun, Paulus ging zu verschiedenen Städten hin, Leute haben sich bekehrt, er installierte irgendwie eine Art Leitung und ging weg zu der nächsten Gemeinde. Manchmal blieb er einige Wochen, manchmal einige Monate. Und danach zog er weiter. Das Problem war und Problem gewesen ist, dass natürlich hinter ihm herzogen andere Leute und haben versucht, diese neu gegründete Gemeinde natürlich auch zu prägen. Und diese haben eine gewisse falsche Lehre gepredigt. Eine Mischung aus Gnade, aber ja, Gesetz. Um ein Christ zu sein, musst du ... auch tun. Und Paulus hat ständig dagegen gewettert und sagt, nein, allein durch den Gnade bin ich gerettet. Und darum ging es in dieses Apostelkonzil. Womit ist man denn Christ? Man darf nicht vergessen, Jesu war Jude. Alle 12 Jünger waren Juden. Die Tausende von Menschen, die sich an Pfingsten bekehrt haben, waren Juden. Überall entstand aus dem Judentum dieser erste Jünger Jesu. Sogar die römische Regierung nannte die ersten Christen eine jüdische Sekte, weil es innerhalb des Judentums erst überhaupt entstand. Petrus sagte von sich, ich bin dazu berufen, die Juden das Evangelium von Jesus Christus zu bringen, nicht die Heiden. Es war damals so verwurzelt in deren Verstand, da kamen sie natürlich auch her, um ein guter Christ zu werden, musst du erst Jude werden. Mann bedeutete Beschneidung, Frau bedeutet die ganze Sachen zu befolgen im Alten Testament. Um obendrauf denn da Jesus Christus zu packen. Paulus, Gelehrte, Pharisäer von den Juden. Und mit diesem Konflikt, was es damals gab, entstand hier diese Apostelkonzil. Nochmal zurück zu Galater. Da steht, Paulus und Barnabas kamen zurück von der ersten Missionsreise. Sie waren begeistert, denn Gott hat überall vieles getan. Viele Heiden sind zum Glauben gekommen. Viele Gemeinden, die wir kennen, wurden gegründet, an denen die anderen Briefe im Neuen Testament geschickt worden sind. Aber die gesetzlichen Juden in Jerusalem waren verärgert, weil man muss erst Christ, um Christ zu sein, muss man erst Jude sein. Apostelgeschichte 15, Vers 1, der Einfang von der Apostelkonzil. Eines Tages kamen einige Gläubige aus Judäa in die Gemeinde von Antiochia. Sie behaupteten, wer sich nicht beschneiden lässt, so wie es im Gesetz des Mose vorgeschrieben ist, kann nicht gerettet werden. Wer sich nicht an das, was Mose gesagt hat im Alten Testament, genauestens hält, kann nicht gerettet werden. Als nun Paulus und Barnabas, diese gesetzlichen Judenchristen, mit dem Gnade konfrontierte, gab es einen großen Streit. Vers 2 aus Apostelgeschichte 15. Paulus und Barnabas widersprachen dieser Meinung sehr heftig. Schließlich beschlossen die Brüder in Antiochien, dass Paulus und Barnabas mit einigen anderen aus der Gemeinde zu den Aposteln und Ältesten nach Jerusalem gehen sollten, um diese Streitfrage zu klären. Sie kamen selbst nicht mehr weiter, deshalb gingen sie zurück zum Ursprung nach Jerusalem. Es wurde beschlossen, dass das der beste Ort ist, um diese Frage zu beantworten. Paulus, Barnabas, Titus und einige andere von der Gemeindeleitung von damals machten sich auf den Weg vom Antiochien nach Jerusalem. Und zuerst, wie wir lesen, trafen sich diese Delegation aus Antiochien privat mit einigen wichtigen Männern aus Jerusalem. Für mich war es interessant, Paulus ging nicht hin, weil die Menschen ihn gedrängt hatten. Paulus ging hin, weil er Offenbarung Gottes hatte. Galater 2, Vers 2 sagt, Gott selbst und aufgrund dieser Offenbarung hat er mir den Auftrag zu dieser Reise gegeben. Denn das war sehr, sehr weise von ihm. Denn er wollte wirklich gehorsam vor Gott auch sein. Diese Vorgeschichte ist sozusagen Akt 1. Vorhang zu. Zweiter Akt, die öffentliche Versammlung. Wir haben in der Apostelgeschichte 15 fast ein wortwörtliches Protokoll von dem, was abgelaufen ist denn da. Und Petrus beginnt seine Argumentation für die Botschaft von der Gnade Gottes allein durch Jesus mit folgenden Worten. Er sagt, nach heftigen Auseinandersetzungen stand schließlich Petrus auf und sagte, liebe Brüder, ihr wisst doch, dass Gott mir schon lange vor diesem Gespräch aufgetragen hat, das Evangelium auch denen zu verkünden, die keine Juden sind. Denn auch sie sollen Jesus als ihrem Herrn annehmen. Und Gott, der jede von uns ganz genau kennt, hat sich zu ihnen bekannt, als er den Nichtjuden genau wie uns den Heiligen Geist gab. Und auch darin macht Gott keinen Unterschied zwischen Juden und Heiden, dass er sie von aller Schuld befreite, nachdem sie an ihm glaubten. Warum wollt ihr jetzt Gott herausfordern und diesen Brüdern eine Last aufbürden, die weder wir noch unser Väter tragen könnten? Wir glauben, dass wir allein durch die Gnade Jesu gerettet werden. Dasselbe gilt auch für die Nichtjuden. Petrus, der Apostel der Juden, sagt, dass es keinen Unterschied gibt zwischen den Juden und Heiden vor Gott. Diese Lektion war für viele Menschen in dem Moment sehr, sehr schwer zu begreifen. Denn Jahrhunderte hindurch haben die Juden sich als das auserwählte Volk wirklich gehalten. Und für die Juden gab es einen Unterschied zwischen sich und auch den Heiden. Aber Jesus hat am Kreuz diese Barriere niedergerissen. Petrus machte es auch in seiner Rede sehr deutlich, dass es nur einen einzigen Weg der Erlösung gibt. Glaube an Jesus Christus. Interessant zu sehen, dass es nach diesen Worten, Vers 12 aus Apostelgeschichte 15, keine weitere Diskussion gab. Barnabas, Paulus konnten berichten, welche große Wunder Gott durch sie unter den Heiden getan hatten. Und nun kam Titus, dieser griechische Reisebegleiter von Paulus, in der Diskussion. Titus war Heide. Titus hatte sich durch den Dienst von Paulus bekehrt, war also gläubig, jedoch nicht beschnitten. Und damit war Titus nicht zum Judentum übergetreten, sondern nur zum Christentum. Falls die gesetzlichen Judenchristen recht hätte mit ihrer Behauptung, wer sich nicht beschneiden lässt, so wie es im Gesetz des Mose vorgeschrieben ist, kann nicht gerettet werden, damit wäre Titus logischerweise nicht gerettet. Aber Titus war ein gläubiger Christ. Und Titus hatte den Heiligen Geist empfangen. Und daran war absolut kein Zweifel. Und deshalb kann Paulus sagen in Galater 2, Vers 3, alle Verantwortlichen stimmten meiner Arbeit zu. Nicht einmal von Titus, meinem griechischen Reisebegleiter, wurde verlangt, dass er sich beschneiden lässt. Jetzt kommt auf der Theaterbühne Jakobus und fängt an zu sprechen. Apostelgeschichte 15, Vers 12, da sagt, liebe Brüder, Simon Petrus hat eben erzählt, wie Gott selbst begonnen hat, unter den Heiden ein Volk zu sammeln, das Gott gehört. Das sagen ja die Propheten, denn es heißt bei ihnen, danach werde ich mich meinem Volk wieder zuwenden, das zerfallene Haus Davids und alles Zerstörte wieder aufbauen. Alle Überlebenden sollen den Herrn suchen. Auch alle Heiden, die zu mir gehören, spricht der Herr, der das alles schon lange beschlossen hat. Ich meine deshalb, erklärte Jakobus, wir sollten den Nichtjuden, die sich zu Gott bekehren, keine unnötigen Lasten aufbürden und ihnen nicht die jüdischen Gesetze aufzwingen. Wir sollen von ihnen allerdings verlangen, sich vom Götzendienst und jeder Unzucht fernzuhalten, kein Fleisch vom Tiere zu essen, die nicht ausbluteten, oder gar das Blut selber zu trinken. Denn diese Gebote sind überall bekannt. Sie wurden schon immer an jedem Sabbat in alle Synagogen vorgelesen. Jakobus, der Gemeindeleiter von Jerusalem, sagt, dass eine Heide nicht erst Jude werden muss, um Christ zu sein. Juden und Heiden wurden jetzt hier auf die gleiche Art und Weise gerettet, nämlich allein durch den Glauben an Jesus Christus. Nun, Jakobus als guter Jude bat um etwas, nämlich, dass diese Heidenchristen nichts tun sollten, um den unbekehrten Juden von dem Glauben an Jesus Christus abzuschrecken. Diese unbekehrten Juden sollten den Weg zum Glauben an Jesus Christus nicht durch die Freiheit der Heiden verhindert werden. Nun, Paulus, kann man sagen, hat den Streit gewonnen. Jeder von uns kann an diesem Beispiel von Paulus Mut bekommen, denn Paulus war bereit, für die Wahrheit auch dann dort zu kämpfen. Es geht nicht immer um Frieden in einer Gemeinde, sondern auch um die Wahrheit. Paulus war bereit, für diese Wahrheit zu kämpfen. Und ich wünsche mir, dass jeder von uns die Weisheit hat, die Wahrheit von einer persönlichen Überzeugung oder persönlichen Meinung zu unterscheiden und den Mut dazu aufzubringen, dafür zu kämpfen. Martin Luther King Jr. war ein Prediger, der die Bürgerrechtbewegung in den Vereinigten Staaten sehr stark vorangebracht hat. Er kämpfte für diese unterdrückte Bürger, weil er erkannt hatte, dass das richtig und gut ist von Gott. Die Abschaffung der Sklaverei in England wie auch in Amerika wurden sehr stark von Pastoren und Gläubigen vorangetrieben, obwohl auf der anderen Seite Pastoren und Gläubige standen mit der Bibel und haben gesagt, guck mal, in der Bibel steht, Sklaverei ist biblisch. Was wollt ihr denn da? Die Wahrheit hat allerdings gesiegt. Die Abschaffung von Apartheid in Südafrika wurde maßgeblich von Pastoren und gläubigen Christen vorangetrieben, die jahrzehntelang auch dafür gelitten haben, damit diese Freiheit entstehen kann. Wir feiern 20 Jahre Mauerfall. Die Montagsgebete waren ganz maßgeblich daran beteiligt, von was Gott in unserem Land getan hat. Menschen waren bereit, für die Wahrheit einzustehen, trotz persönlicher Gefahr. Nun, ich sehe eine andere Lektion, was hier ist für uns. Nicht nur, dass wir auch die Wahrheit vorhalten müssen, sondern ich sehe einfach eine ganz einfache Botschaft hier drin, was wir uns immer wieder vor Auge führen müssen. Die gesetzlichen Judenchristen in Jerusalem wollten etwas hinzufügen zum Evangelium. Und immer wieder in der Geschichte, auch in der Kirchengeschichte, haben Menschen versucht, das Evangelium zu verändern, indem sie etwas anders hinzufügen wollten. Hinzu zu dem Glauben an Jesus Christus. Die wollten irgendwie diesen Gläubigsein an Bedingungen knüpfen. Ich habe schon verschiedene Leute gehört, die gesagt haben, ja, du musst Gnade haben plus gute Werke. Du musst die Gnade von Jesus haben plus die Einhaltung der 10 Gebote. Du musst die Gnade haben plus die Taufe. Du musst die Gnade haben plus die Mitgliedschaft oder plus irgendwelche andere Rituale. Paulus zeigt hier ganz deutlich, dass die Gnade allein an Jesus Christus ausreicht. Paulus ging so weit, dass er sagte, verflucht sei jeder, der ein anderes Evangelium aus der Gnade Gottes verkündigt. Akt 3, die persönliche Bestätigung. Nun, nachdem dieses Apostelkonzil vorbei war, die Delegation aus Antiochien und die Gemeindeleitung von Jerusalem wieder unter sich waren, dort bestätigten die Gemeindeleitung Jerusalem, dass Paulus einen besonderen Auftrag für die Heiden hat. Genau wie Petrus einen besonderen Auftrag für die Juden hat. Galater 2, Vers 8. Denn alle konnten sehen, dass meine Arbeit als Apostel ebenso von Gott bestätigt wurde wie dies des Petrus. Und nachdem Jakobus, Petrus und Johannes erkannt hatten, dass Gott mir diesen besonderen Auftrag gegeben hat, da gaben sie mir und Barnabas brüderlich die Hand, beeinigten uns, dass sie das Evangelium weiter unter den Juden verkündigen sollten und wir unter die anderen Völkern. Petrus und Paulus waren beide Evangelisten. Jedoch gab es vollkommen unterschiedliche Schwerpunkte in der Ausführung von diesem Dienst. Petrus war für die Juden, Paulus für die Heiden. Genauso darf es und soll es unterschiedliche Schwerpunkte geben mit unseren geistlichen Gaben. Jeder von uns hat von Gott Gaben bekommen. Einer kann tolle Musik machen, der andere kann toll mit Kindern, jemand anderes kann toll organisieren, lehren oder praktische Dienste tun. Das ist gut so. Wir sollten sehen, wo Gott uns gebrauchen möchte und nicht neidisch auf den anderen schauen und sagen, oh, ich hätte gerne das und das auch noch tun dürfen. Wir müssen verstehen, dass Gott uns gebrauchen möchte, wo wir sind. Gott hat jeder von uns unsere eigene Gaben und Gabenkombinationen gegeben. Und wir ehren Gott, wenn wir unseren Mitmenschen dienen, wenn wir unsere Gaben im Namen Jesus einsetzen. Ich möchte etwas zum Schluss hier sagen. Das Gleiche, was auch die Gemeindeleitung Jerusalem zu Paulus gesagt hat. Können wir gerne lesen in Galater 2, Vers 10. Da steht, nur um eins haben sie uns gebeten, dass wir die Armen in der Gemeinde von Jerusalem nicht vergessen sollten. Und dafür habe ich mich auch immer eingesetzt. Paulus wurde aufgefordert, diakonisch tätig zu sein. Ob es Geld zu sammeln war, ob es praktische Hilfe war für diese Menschen, die weniger hatten. Wo helfen wir, die Armen? Egal, ob arm am Geist, Seele oder Leib. Wo begegnen wir diese Nöte in dieser Welt mit Liebe und Barmherzigkeit? Wie Jesus, die Jünger, die Urgemeinden und auch die gesamte Leib Christi, das weltweit so tut. Ich glaube, Gott hat uns hierhin gepflanzt in Bunte Kuh für einen Grund. Ich glaube, Gott möchte wirklich, dass die Leute, die dazukommen werden, aufgenommen und angenommen werden, weil sie an Jesus Christus glauben. Egal, ob sie anders sehen, aussehen oder anders riechen oder sich anders verhalten, als wir es so als gute Christen uns so wünschen. Wenn sie Interesse an Jesus Christus zeigen, wenn sie Jesus Christus als ihr persönlicher Herr und Heiland angenommen haben, dürfen sie auf diesem Weg begleiten. Das bedeutet Annahmen. Das bedeutet wirklich Fürsorge. Das bedeutet wirklich Begleitung. Aber wir werden auch das Recht erstmal auch natürlich bekommen, von dieser Botschaft von Jesus Christus weiterzugeben, wenn wir auch die Menschen dort begegnen, wo sie sind. Mit all ihren Nöten, mit all ihren Sorgen, mit all ihren Problemchen, die sie da so haben. Wo haben wir dieses Herz für Menschen um uns herum? Wo haben wir wirklich dieses Gebet, Herr, ich möchte wirklich Salz und Licht sein? Wo haben wir wirklich so diese Verlangen, den anderen anzunehmen, wie er ist, in seinem Glauben? Und wo haben wir die Bereitschaft, dafür zu kämpfen, wo es nicht so ist? Wenn etwas hinzugefügt werden möchte, was jemand hindert, im Glauben zu wachsen oder den Schritt zu Glauben zu tun. Ich möchte, dass wir als Gemeinde diesen Mut haben, wie Petrus, dafür zu sorgen, dass die Botschaft von Jesus Christus, der Gnadenbotschaft, rein bleibt. Und ich möchte bitten, dass wir darüber nochmal neu nachdenken. Wo können wir die Armen aus unserer Gegend, egal ob arm am Geist, Seele oder Leib, begegnen im Namen Jesus. Danke, Herr. Amen.